Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Anschließend an den Lobpreisteil ein Zitat aus einer App, die mich jeden Tag erinnert, einen Moment der Stille zu haben. Kerzen, steinerne Schalen, in denen ein Docht aus flüssigem Talg brannte, gibt es schon seit Tausenden von Jahren. Womit trotzt du der Dunkelheit? Womit trotzt du der Dunkelheit? Heute ist ein besonderer Tag, denn der zweite Advent fällt zusammen mit dem Nikolaustag. Das kommt nicht allzu oft vor in der Kirchengeschichte. Gestern Abend haben meine Kinder ganz fleißig ihre Stiefelchen geputzt und geschrubbert und waren heute Morgen ganz gespannt, was wird da der Nikolaus wohl hineingelegt haben in den Stiefel. Und sie kamen herunter, ganz romantisch, wie wir so unterwegs waren, und sie sahen die Stiefel im Flur und sagten: Danke, Mama. So viel zum Thema Nikolaus in der Familie Schütz. Die Kinder scheinen ordentlich aufgeklärt zu sein und dem Mythos des Nikolauses nicht allzu sehr verfallen zu sein. Nun, Mythos Nikolaus, um den ranken sich natürlich Mythen und Legenden und Geschichten und Erzählungen. Und vieles von dem, das wissen wir heute, ja, ist mit Vorsichtigkeit zu genießen und man weiß nicht genau, was da wirklich alles wahr sein könnte. Manche gehen sogar davon aus, dass es den vielleicht überhaupt nicht gab oder dass es eine Zusammenfassung von zwei Menschen war. Naja, also wir gehen mal davon aus, dass es ihn vielleicht doch gab. Und eine Geschichte, die ist sicherlich schon nicht ganz unwahr und würde auch in diese frühe Christenheit, in der die Geschichte spielte, sehr gut hineinpassen. Ja, der stammt ja aus einer monastischen Tradition, also diesen frühen Mönchsbewegungen, die es gab. Einer der großen Mönchsorden, einer der großen Orden, die in dieser Zeit, also 4., 5. Jahrhundert, entstanden sind, ist der Benediktinerorden. Und von dem Benediktinerorden haben wir etwas überliefert und das ist die Regel des heiligen Benedikt. Ich habe die mal mitgebracht und da steht ganz vieles drin, wie das Leben sich damals in einem Kloster zugetragen hat. Und eine dieser Regeln ist, man soll allen Reichtum, den man hat, an die Armen verschenken. Ich zitiere das mal kurz aus der Regel. Wenn er Eigentum hat, also der Novize, der da neu ins Kloster eintritt, verteile er es vorher an die Armen oder vermache es in aller Form durch eine Schenkung dem Kloster. Er darf sich gar nichts vorbehalten. Alles. Wenn man da ein bisschen tiefer in die Regel einsteigt, dann merkt man, außer einer Kutte, der sprichwörtlichen Kutte, bleibt dem Mönch nicht viel. Und genau das ist eine Geschichte, die auch von Nikolaus überliefert ist, dass er sein gesamtes Erbe den Armen vermacht hat. Er wurde Licht für Menschen, die nichts hatten, die mittellos waren, die arm waren. Also das ist eine Geschichte, die durchaus einen hohen Wahrheitsgehalt aller Voraussicht nach hat, weil es korrespondiert mit dem, was die Mönche damals gelebt und gelehrt haben. Jetzt könnte man aber sagen, was ist denn das für eine Regel? Was ist denn das für eine Gesetzlichkeit? Wo kommen wir denn da hin? Das kann doch alles nicht wahr sein. Wir haben uns doch spätestens seit der Reformation von aller Gesetzlichkeit abgeschüttelt und sind emanzipiert. Was in der Kirchengeschichte aus solchen Regeln gemacht worden ist, das ist das eine. Aber woher sie sich speisen, das ist das andere. Sie speisen sich aus den jahrtausendalten Jahren Überlieferung aus der Heiligen Schrift. Aus dem Alten wie aus dem Neuen Testament. Und wenn man sich so eine Regel anguckt, dann merkt man, dass die Hoffnung und Barmherzigkeit des auferstandenen Jesus Christus der Dreh- und Angelpunkt aller Regel ist. Die Liebe des auferstandenen Jesus Christus begegnet uns in diesem kleinen Büchlein und schlussendlich auch in der Geschichte vom Nikolaus. Sie hat ihren Wurzelgrund in der Bibel. Wir könnten also ganz entspannt sagen, back to the roots, zurück zu den Wurzeln. Und genau darum geht es heute in der Predigt. Back to the roots, zurück zu unserer Bestimmung. Und zurück zu dem, wozu Gott uns eigentlich berufen hat. Lassen wir uns also ein auf den Bibeltext, den ich heute mitgebracht habe, welches auch im Übrigen der vorgeschlagene Predigttext ist für den heutigen Sonntag. Er steht in Jesaja 61, die Verse 1 bis 4. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen und was vor Zeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen haben. Ein spannender Text, bei dem wir zunächst mal ein paar Fragen zu klären haben. Die erste Frage ist, wer um alles in der Welt spricht denn hier eigentlich? Gibt so ein paar Vermutungen, die man anstellen könnte. Ist es erstens Jesaja, der Prophet selbst, der da spricht? Oder ist es zweitens Gott, der da spricht? Oder drittens ist es irgendeine andere Person, die da spricht, von der wir nichts Genaues wissen? Ist es Jesaja, der da spricht? Um die Katze gleich aus dem Sack zu lassen, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es Jesaja ist, der da spricht. Das wäre rein von der ganzen Geschichte, die wir von Jesaja kennen, irgendwie nicht so ganz passig. Jesaja erlebt ganz am Anfang des Buches Jesajas seine Berufung. Und es wäre eine spät nachträglich erneuerte Berufung und passt nicht so richtig in den Kontext hinein. Das wäre so eine nachträgliche Beglaubigung ganz am Ende des Jesaja-Buches. Zudem ist Jesaja bei Berufungen, die sich auf den Geist Gottes berufen, immer relativ skeptisch. Ja? Also er hat eigentlich eher ein spannendes Bild vom Geist Gottes. Nämlich er spricht davon, dass der Geist Gottes ganz oft als Taumelgeist, als Schweigegeist auftaucht. Und eigentlich mit Berufung von Propheten gar nicht so viel zu tun hat. Die Berufung von Propheten geschieht fast im Alten Testament durchgehend dadurch, dass das Wort des Herrn an sie ergeht. Also das gesprochene Wort Gottes ergeht an die Propheten und damit beginnen sie ihren Auftrag. Die Beglaubigung für ihr Prophetenamt ist also das Wort, das gesprochene Wort Gottes und nicht eine Geistbegabung. Das ist alles so ein bisschen schwierig, Jesaja da als Sprecher zu identifizieren. Macht nicht so richtig Sinn. Es könnte Gott sein. Weil im Kontext geht es darum, dass Gott tatsächlich die Sprecherrolle einnimmt. Aber wenn wir uns die Sprache anschauen, macht auch das wenig Sinn. Denn Gott ist in dieser Geschichte, in diesem Abschnitt der Handelnde an dem Sprecher. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Also Gott ist der Handelnde und nicht der Sprecher. Also dass Gott der Sprecher ist, können wir an der Stelle auch so gut wie ausschließen. Aber wer ist es dann? Wir können ein paar Vermutungen anstellen. Es ist eine Person, die definitiv über eine ganz große Gottesnähe verfügt. Denn der Geist Gottes des Herrn ist auf dieser Person, das ist dieser Schöpfergeist, dieser Ruach, der auch schon ganz am Anfang der Schöpfung dabei war. Der ist also auf jeden Fall irgendwie mit von der Partie bei dieser Person. Dann hat Gott diesen Menschen gesandt, den Elenden eine frohe Botschaft zu verkünden. Also da ist eine Sendung Gottes dahinter. Und gesalbt ist er auch noch, von Gott höchstpersönlich gesalbt. Also eine Person, die zweifelsohne eine ganz, ganz wichtige und ganz große Nähe zu Gott hat. Heute sagen wir, das ist der sogenannte Gottesknecht, wer auch immer das ist, der Knecht Gottes. Wir müssen ja auch immer mal überlegen, das ist für Menschen in der damaligen Zeit gesprochen, in einer schwierigen Situation. Und damit wären wir beim zweiten Punkt. Zu wem ist denn dieser Text eigentlich gesprochen? Also das erste ist, wer redet da eigentlich? Irgendeine Person, die nah bei Gott ist. Richtig identifiziert haben wir sie noch nicht. Zweitens, zu wem geht denn diese Botschaft raus? Die Botschaft geht raus an das Volk Israel, das sich in einer extrem schwierigen Situation befindet. Ich habe das in der Mitgliederstunde, nun sind nicht alle Mitglieder hier und auch nicht alle Mitglieder waren bei der Mitgliederstunde dabei, habe ich da schon ein wenig drüber erzählt und berichtet. Wo war denn das Volk Israel zu dieser Zeit, als Jesaja das sendet, diese Botschaft? Nun, sie waren in Babel, in der Gefangenschaft, an einem schlimmen Ort für sie. Weit weg wovon? Von Jerusalem. Wenn wir Jerusalem als den Ort schlechthin für Gottes Nähe bezeichnen würden, wo der Tempel war, wo sie ihre Gottesdienste feiern konnten, dann ist Babel genau das Gegenteil von Jerusalem. Weit weg von Gott, bei fremden Göttern, bei grausamen Herrschern und dort lebten sie. Aber sie lebten nicht so richtig in Gefangenschaft, wie wir uns das vielleicht mit Gefangenschaft vorstellen, also sprich in Ketten und die ganze Zeit traurig und geknechtet und gepeitscht und geschlagen. Nee, die lebten da in freien Stücken, mehr oder minder. Und das war auch der ganz klare Wille derjenigen, die Israel dermaleinst erobert hatten. So. Und da oben drauf kommt noch ein Wort eines anderen großen Propheten, nämlich das von Jeremia, der sagt, so ihr lieben Israeliten, ihr lieben Juden, ihr seid jetzt verschleppt und zwar nach Babel. Und ich sage euch eins, ihr sollt jetzt in Babel leben. Das muss man sich immer noch mal vorstellen. In der Bibel ist Babel das Synonym schlechthin für alles Abgöttliche, für alles das, was nicht mit Gott zu tun hat, für alles Schlimme, für alles Furchtbare, für Gottesferne schlechthin. Babel ist ein Synonym für Gottesferne. Und jetzt ergeht der Auftrag von Jeremia an dieses Volk dort und sagt, ihr lebt da, suchet der Stadt Bestes, baut Häuser da, pflanzt Gärten, zeugt Kinder und seht zu, dass es euren Kindern gut geht und betet für eure Herrscher. Das ist der Auftrag Gottes zunächst einmal an das Volk Israel, die Juden in der Gefangenschaft. Und damit ist auch ganz klar gesagt, sehnt euch nicht die ganze Zeit zurück, ja? Ihr seid 70 Jahre hier. 70 Jahre ist bei den meisten in diesem Raum eine unvorstellbare lange Zeit. Ich würde jetzt mal ganz spontan sagen, hier sitzt keiner in dem Raum, der in 70 Jahren noch lebt. Also selbst ich, der ich wahrscheinlich heute fast der Jüngste bin, wäre dann 110. Das heißt, die meisten, die dort leben, ja, da sind noch ein paar Kinder, die vielleicht, ja, das geht noch gerade so eben, stimmt, habe ich vergessen, ja. Aber die meisten, die da in Babel lebten, werden Israel zu Lebzeiten nie wiedersehen. Und für die allermeisten hier, wenn wir da mal 70 Jahre oben drauf rechnen, gibt es noch nicht mehr einen Grabstein in 70 Jahren. Manchmal muss man der Realität ja auch mal ins Auge blicken. Lebt. Guckt nicht die ganze Zeit zurück. Erinnert mich sehr an unsere Situation heute. Sehnt euch nicht die ganze Zeit nach Februar 2020 zurück. Nach Weihnachten 2019, wo alles schön hier kuschelig in der Stadtmission war. Nein, wir haben das Jahr 2020 mit Corona und wir haben dieses Leben im Hier und Jetzt zu gestalten. Das ist unser Auftrag. Und nicht die ganze Zeit nach hinten zu gucken. Nach hinten gucken ist in der Bibel sowieso keine Option. Man denke nur an Lot und seine Frau und so die ganzen Geschichten. Alles nicht so, ne? Also nach hinten gucken, in der Bibel keine Option. Immer nach vorne. Und da rein spricht jetzt der Jesaja-Text. Er sagt, das ist aber nicht euer Ende. Ihr werdet nicht in Babel untergehen. Ich werde euch zurückholen zu eurer Bestimmung. In euer Land. In die Gottesnähe hole ich euch zurück. Ja, und was ist denn die eigentliche Bestimmung vom Volk Israel? Was ist sie denn? Ist das die eigentliche Bestimmung, die ganze Zeit auf dem heiligen Berg zu leben, kuschelig beieinander, im Segen Gottes und böse Welt da draußen, wir sind zusammen? Ist das die Bestimmung des Volkes? Dazu müssen wir an die Geschichte Israels denken, und zwar ganz an den Anfang. Was ist denn die eigentliche Bestimmung des Volkes Israels? Ja, nochmal kurz, graben im Kopf, da war was mit Abraham. Da müssen wir ganz, ganz, ganz an den Anfang zurück. Und der Abraham, der bekommt einen Segen zugesprochen. Für wen ist denn der Segen? Einfach nur für Abraham? Nein. Mit dem Segen ergeht automatisch ein Auftrag. In dem Segen heißt es, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein für alle Völker. Ich setze dich zu einem Segen für alle Völker. Durch dich werden gesegnet werden alle Völker. Der Segen ist nie nur für einen ganz allein, privat, superschön. Nein, der Segen ist immer auch Auftrag und Öffnung. Und diesen Auftrag hat das Volk Israel leider nicht so ganz, wie sollen wir es neudeutsch sagen, auf die Kette bekommen. Deshalb sitzen sie ja auch in Babel in der Gefangenschaft. Weil sie den Segen Gottes ständig verlassen haben, weil sie ständig auf der Suche nach anderen Göttern waren. Und irgendwann war es halt, ja, zu viel. Und Gott hat gesagt, so nicht. Aber Gott vergisst das Volk nicht, sondern will sie zurückführen in die Gottesnähe, will ihnen neue Perspektive schenken. Und da findet dann ein fröhlicher Wechsel statt. Da soll aus Asche soll Schmuck entstehen, da soll Freudenöl statt Trauer sein, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes. Bäume der Gerechtigkeit werden sie genannt werden, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Pflanzung des Herrn, Pflanzung des Herrn. An was erinnert uns das nochmal? Garten Eden, Schöpfung. So hat sich Gott Leben vorgestellt. So wollte Gott eigentlich, dass Menschen leben. Im Shalom Gottes. In der Nähe Gottes. Dahin soll das Volk Israel zurückgeführt werden. Was für ein Sehnsuchtstext. Was für eine gewaltige Vision für ein Volk, das in der Gottesferne mehr oder minder hockt. Das ist eine Sensation. Ich glaube, manchmal täte es uns gut, wenn wir diese Geschichten, wo so ein Volk in völliger Gottesferne hockt, näher an uns heranzulassen und nochmal ganz genau zu überlegen, was das eigentlich bedeutet hat. Es vielleicht sogar mit Leib und Seele zu fühlen und zu spüren. Wisst ihr, wo man das gut machen kann? Im Pergamonmuseum in Berlin. Da kann man die Prachtstraße von Babel quasi ablaufen und durch dieses riesengroße Ishtar-Tor durchlaufen. Genau so werden sich die Israeliten gefühlt haben, gedemütigt, geängstet. Und da sollen sie jetzt leben, in dieser fremden Kultur. Und dann kommt die Vision Jesajas. Sagt, ich hole euch zurück. Ich habe euch nicht vergessen. Es wird gut werden mit euch. Ich möchte euch in meiner Nähe haben. Freunde, das ist Advent. Daran erinnern wir uns, dass Gott uns nicht vergessen hat, sondern für uns ist, mit uns ist, bei uns ist. Und damit sind wir bei uns. Was hat der Text mir eigentlich zu sagen? Also wir hatten geklärt, oder versucht zu klären, wer redet da eigentlich, zu wem redet dieser Text. Und jetzt gucken wir mal, was das mit uns zu tun hat. Dem einen oder anderen ist es vielleicht aufgefallen, dass dieser Text nochmal in der Bibel vorkommt. Der gleiche Text kommt nochmal vor, deutlich später, im Neuen Testament. Und zwar im Lukas-Evangelium. Das ist die Antrittspredigt, die Antrittslesung von Jesus Christus, nachdem er getauft worden ist. Ah, da ist was mit Salbung. Nachdem der Heilige Geist in Form einer Taube auf ihn gekommen ist. Und danach geht er in die Wüste, wird versucht und dann hält er seine Antrittspredigt und ihm wird die Schriftrolle gegeben und er findet diese Stelle aus Jesaja 61. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir. Er selbst ist es, der diesen Text erfüllt. Mit Jesus gewinnt dieser Text erst seine volle Lebendigkeit. Und es geht bei der Sendung Jesu darum, dass er uns aus Hoffnungslosigkeit, aus Perspektivlosigkeit herausholt. Dass er uns Heilung schenkt für unsere Seele. Dass er uns in die Gemeinschaft Gottes zieht. Das ist die Vision, das ist der Auftrag, das ist die Berufung Jesu. Er möchte uns in die Gemeinschaft Gottes zurückholen. Wir könnten es neudeutsch sagen, das ist the best place to be. Das ist der beste Ort, an dem wir sein können, in der Gemeinschaft Gottes. Das ist erfahrene Gnade. Und Jesus ist gesandt worden, ein Gnadenjahr zu verkünden. Mit Jesus kommt diese Gnade spürbar, greifbar in diese Welt hinein. Und das Richten kommt später. Mit ihm ist es Gnade. Wie geht er denn um mit diesen ganzen Menschen aus der vermeintlichen Welt? Wie geht er um mit dem Zöllner? Wie geht er um mit der Prostituierten? Wie geht er um mit der Ehebrecherin? Wie geht er um mit den Menschen, die in der scheinbaren Gottesferne leben? Holt er den Knüppel aus dem Sack und haut ihn einen über, um es mal ganz platt zu sagen? Nein. Er begegnet ihnen mit offenen Armen. So wie es in der Geschichte vom verlorenen Sohn erzählerisch seinen Höhepunkt findet. Wie geht Jesus um mit Menschen, die in der absoluten Gottesferne leben, die Gott gekannt haben und dann sich entfernt haben? Er holt sie zu sich. Wow, das ist Gnade. Das ist unser Auftrag. Unser Auftrag ist nicht, Menschen fertig zu machen. Die einzigen Zornesreden, die Jesus gehalten hat, und die auch zu Recht, an wen gingen die eigentlich nochmal? Die gingen an sein eigenes Volk, nicht an die böse Welt da draußen. Die gingen an die Frömmsten. Das finde ich so spannend, dass Jesus Barmherzigkeit bringt, Gnade, Zuflucht und Zuversicht in einer total hoffnungslosen Situation. Was war denn die Situation so vieler Menschen? Sie war hoffnungslos, perspektivlos, am Rande der Gesellschaft, von allen fertig gemacht, immer drauf, immer drauf. Und wie gehen wir um mit Menschen, die immer fertig gemacht werden, die aufgrund ihrer Hautfarbe keine Gehaltserhöhung bekommen, die aufgrund ihrer Religion gemobbt werden, in die Ecke gestellt werden, wo alle mit dem Finger drauf zeigen. Wie gehen wir mit diesen Menschen um? Ich hoffe doch sehr mit Liebe, mit Barmherzigkeit. Und wer Liebe und Barmherzigkeit Gottes, wer diese Gnade Gottes in seinem Leben erlebt hat, der wird merken, dass das Auswirkungen hat auf sein Umfeld. Der wird merken, dass Menschen anfangen zu fragen, warum handelst du eigentlich so ganz anders als alle meine anderen Bekannten? Was ist da los? Das nennt man Licht in dieser Welt sein. Licht und Salz. Dazu beauftragt uns Gott. Dazu beauftragt uns Jesus. Denn der Segen Gottes, der Segen der Gnade Jesu, der hat immer mehr im Blick als nur mich, sondern der hat auch dein Umfeld im Blick. Und du bist gesandt, diese Gnade und diese Liebe zu den Menschen zu bringen. Diese Barmherzigkeit Gottes, diese Nähe Gottes. Denn das ist die eigentliche Bestimmung des menschlichen Daseins. Das ist back to the roots. Dahin gehören wir. Wir gehören in die Vaterarme Gottes. Das ist der beste Platz, wo wir sein können. Und insofern, ich lade dich ein, mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Trage das Licht der Hoffnung in diese Welt mit hinein. Diese Welt braucht es in diesem Jahr so dringend wie noch nie. Und wir haben diese Hoffnung. Mach mit und zünde ein Licht an in dieser Nacht. Amen.